Heute mit Joachim Müller von Strict Textildruck.
Aber jetzt so vollendete Tatsachen gestellt zu werden, ist schon interessant, weil auch dieses Verhältnis zwischen Online-Shop und Live-Geschäft, ne, hätte ich früher mal so 60-40, 60% Live und 40% Online-Shop getippt. Allerdings ist es tatsächlich eher so 80-20.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Joachim Müller, den Geschäftsführer von Strict Textildruck, im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen. In Berlin ansässig produziert Strict unter anderem Merchandise für Bands wie Rammstein, Beatsteaks oder The Bossos und das bereits seit 15 Jahren. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag in diesem Jahr und herzlich willkommen, Joachim.
Hallo. Hallo, Alex.
Ich habe gesehen, 2006, also vor 15 Jahren, wurde die GmbH gegründet. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es quasi die Druckerei schon auch viel länger, ne?
Naja, viel länger ist es nicht. Ja. Also wir haben 2006 angefangen. Ja? Und das mit der GmbH kam tatsächlich erst so 2008.
Ah, okay.
Genau, aber ich war vorher schon in dem Business.
Ja. Hm? Also du hast vorher schon gedruckt, wie ein Wahnsinniger.
Genau, ja, genau. Also tatsächlich war es so, damals auch in der Band gespielt. Wir wollten unsere eigenen Band-T-Shirts drucken lassen und es hat mich schon tatsächlich interessiert und habe tatsächlich gefragt, ob ich mal zuschauen kann, wie es funktioniert. Ich fand es ziemlich gut, habe meine Lehre geschmissen und mir einen Job in der T-Shirt-Druckerei gesucht und habe da ganz lange angefangen, so von hinten am Fließband mich nach oben zu arbeiten und bis zur Selbstständigkeit.
Du hast deine Lehre abgebrochen als was?
Naja, Maler und Lackierer halt.
Ah, okay. Also schon bei der
Farben. Da hat mich nicht viel gehalten.
verstehe, okay. Und da bist du so ganz klassisch quasi unten angefangen mit T-Shirts falten und
Genau so. Okay. Hinten am Fließband T-Shirts gefaltet, Kartons gepackt und.
Wie war denn dann so dein Einstieg in die Unternehmerlaufbahn sozusagen?
Naja, tatsächlich. Ich habe nebenbei noch meine Musik weitergemacht. Ich konnte da eigentlich auch. Ich habe da eine kurze Pause gemacht von 2 Jahren, habe mich nur auf die Musik konzentriert. Das ist auch ziemlich gut gelaufen. Allerdings muss ich sagen, hat mir so ein bisschen Struktur gefehlt. Hm. Und nach 2 Jahren habe ich gesagt, okay, komm, lass mal sein. Machen wir was Vernünftiges. Und habe dann tatsächlich die alten Bands, mit denen ich getourt bin, Plattenlabel und so angeschrieben und denen angeboten, ich könnte das Band-Merchandise machen. Ja. Und so kam es alles ins Rollen.
Hm. Wie bist du denn dann angefangen? Also so erstmal klein und selber drucken oder schon richtig mit Investitionen?
Nee, wir haben tatsächlich ganz klein angefangen. Ja. Mit einer Maschine. Wir haben tatsächlich tagsüber das Büro gemacht und abends gedruckt.
Boah. Ja. Okay.
Das war eine sehr, sehr spannende Zeit.
Ja, das glaube ich. Wann kam denn dann so der Switch? Weil ich denke, irgendwann kommt so der Punkt, gerade bei so einer Siebdruckerei, um dann zu wachsen, musst du ja eigentlich investieren in eine Maschine, eine entsprechende.
Das haben wir tatsächlich immer gemacht. Also wirklich alles, was an Geld reingekommen ist, haben wir in einen neuen Maschinenpark investiert. Mhm. Ne? Waren ja dann auch ansässig in Kreuzberg. Das hat dann so seinen Lauf genommen, den typischen. Ne? Das wurde einfach alles unbezahlbar von den Mieten her. Und in dem Zuge haben wir nochmal den Sprung gewagt, uns nochmal zu vergrößern, noch eine dritte Maschine und so weiter und so fort.
Mhm. Okay. Kannst du denn vielleicht einmal skizzieren, wie groß die Firma gerade ist? Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Naja, wir waren aufgestellt für 2 Schichten mit 25 Mitarbeitern. Und tatsächlich durch die Corona-Krise sind Verträge ausgelaufen, die wir erstmal nicht verlängern konnten und sind jetzt wirklich nur noch bei 16. Und okay. Und sind froh, wenn wir eine Schicht voll kriegen. Ja, weil es unser Hauptgeschäft ist. Also wir machen wirklich 90% Band-Merchandise.
Damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wenn ihr jetzt quasi in Aufträgen schwimmt, also wie viel Drucke oder wie viel Textilien könnt ihr so am Tag bedrucken?
Wir haben, also wenn wir richtig gut sind, dann schaffen wir schon so 10.000 am Tag Drucke.
10.000 Textilien? Mhm. Das ist ja schon eine Menge.
Ja, ja.
Was sagtest du eben, 90% der Aufträge oder der Kunden
kommen aus der tatsächlich aus der Veranstaltungsbranche, Bands. Und man denkt ja immer, man hat doch ein anderes Klientel, aber trotzdem hängt es ja irgendwie zusammen. Das sind die Rega und die Clubs selber. Und
okay, und also so werberisch nehme ich euch jetzt nicht wahr. Deshalb auch immer so die Frage, die ich auch gerne im Podcast stelle: Wie kommt ihr denn überhaupt so an neue Kunden und Aufträge? Ist das wirklich dann so Mund-zu-Mund-Propaganda? Man kennt sich.
Ja, das finde ich das Gute an der Musikbranche. Es wird halt viel gequatscht. Ne? Also das ist wirklich tatsächlich auf Empfehlung. Ne? Frag die Vorband, die Hauptband und oder die Shirts machen lassen und so.
Okay. Ne?
Also das, wir haben nie aktiv Werbung gemacht. Also ist immer alles über Mund-zu-Mund-Propaganda gelaufen.
Okay. Und wenn ich mir den Siebdruck so angucke, also wenn man da so ein bisschen im Thema ist, ist es ja eigentlich, hatten wir auch eben schon skizziert, man kann da ja eigentlich auch als oder man kann sehr klein anfangen, das ist alles manuell, sozusagen analog.
So. Ja.
Wie digital ist denn der Siebdruck mittlerweile geworden?
Da hat sich tatsächlich in den letzten 20 Jahren so gut wie nichts geändert. Die Maschinen sind ja, die Hydraulik ist gegen Motoren ausgetauscht worden. Aber das Prinzip an sich, dass ein Rakel über ein Sieb gezogen wird, das hat sich nicht geändert.
Okay.
Ja, es gibt natürlich es gibt so Hybridgeschichten, wo Digitaleinheiten eingebaut werden. Aber es ist halt nichts für die Masse. Ne? Also man kann vielfarbig in kleinen Auflagen drucken, aber es ist halt tatsächlich auch noch nicht ausgereift, meiner Meinung nach. Mhm. Auch von der Geschwindigkeit her würde uns der Siebdruck noch eine Weile erhalten bleiben.
Ja. Und aber trotzdem, Technologie wird ja trotzdem irgendwie immer besser.
Ja.
Wenn dann auch
auf jeden Fall in
kleinen Schritten. Gibt's denn irgendwie auch nochmal so, oder welchen Blick hast du so auf diese Print-on-Demand-Geschichten mit diesen Direktdruckern?
Das wird früher oder später kommen. Aber ich glaube, da werden uns noch einige Jahre, da werden wir noch ein paar Jahre von verschont bleiben.
Ja, das
aber
ist.
Aber trotz allem auch, ich finde, so eine, wenn eine Band auf Tour geht, so eine 500er Auflage kann man mal einfach nicht so schnell digital drucken.
Ja. Das ist wahrscheinlich
man muss das alles vorbehandeln mit Pre-Treatment und. Also es sind halt auch noch viel zu viele Arbeitswege.
Ja, aber wenn sich das verbessert, das wäre ja eigentlich so stelle ich mir das vor, das wäre eigentlich genau das Richtige für so ein Mailorder oder so. Ne?
Genau.
Bestellt jemand T-Shirt XY, das, keine Ahnung, dann ist es auch egal, ob das nur einmal im Jahr bestellt wird, man drückt einfach auf den richtigen Knopf und dann kommt das raus sozusagen. Ne?
Genau, das wird doch irgendwann passieren. Davon bin ich fest überzeugt.
Ja, das gibt es teilweise auch schon.
Gibt es auch schon. Aber wenn eine Band anruft, sie braucht nochmal 500 T-Shirts übermorgen in Portugal, dann wird es natürlich ein bisschen eng mit dem Digitaldruck.
Okay. Aber du sagst, das wird noch eine ganze Weile so.
Das wird noch eine Weile so bleiben, wie es ist.
Okay. Und wenn man dann nochmal so auf die Textilien draufschaut, das finde ich jetzt gerade so ganz spannend, was passiert. Es geht ja immer auch darum, Fairtrade, Biobaumwolle.
Ja.
Siehst du, dass das einen größeren Stellenwert immer mehr jetzt bekommt? Oder
Das hat es schon mal vor einigen Jahren gehabt. Irgendwie. Dann hat sich das wieder so im Sande verlaufen. Ist jetzt aber auch, es ist ziemlich stark im Moment. Es wird sich auch durchsetzen. Alle Hersteller haben jetzt auch irgendwie noch so eine Öko-Range mit dem Programm. Also dabei wird es jetzt bleiben und ist auch gut so.
Also du siehst schon, dass die Kunden das auch bewusst nachfragen.
Die fragen bewusst nach. Interessanterweise wollen sie aber nicht dafür mehr bezahlen.
Das ist aber, glaube ich, bei den Konsumenten genau das Gleiche, oder?
Genau.
Also vor allen Dingen, also Mode, im Modeladen kann ich da jetzt nicht drüber sprechen, aber im Merch, am Merch-Tisch spielt das gar keinen Unterschied. Ne?
Da spielt es keinen Unterschied. Nee, Leute wollen ein gutes Gefühl, aber genau.
Okay. Dann kommen wir nochmal zum anderen Thema. Also diese Rohware-Geschichte, die kann man ja so, finde ich, von außen noch relativ gut nachvollziehen. Ziemlich. Ja. Da gibt es auch entsprechende Zertifikate. Aber, was ich immer sehr interessant finde, und da bist du natürlich der Experte jetzt, dass ich mich frage, so, wenn man jetzt sagt, naja, wir produzieren das alles biologisch und umweltfreundlich, das geht auch gar nicht. Also sobald man mit Farben hantiert, ihr habt viel mit Chemie zu tun, wie ist das?
Naja, wir sind ja unter uns.
Richtig.
Also beim bedruckten T-Shirt über Nachhaltigkeit zu sprechen, ist echt ist Quatsch. Also ich meine, irgendwie, keine Ahnung, 400 Liter für irgendwie allein an Färbung drauf beim Textil an sich. Eine Wasserverschwendung ohne Ende. Und mit den Farben, es geht tatsächlich. Ich meine, was wir verdrucken, ist flüssiger PVC, das ist ein geschlossenes System. Wenn wir die Siebe reinigen, dann geht das mit einer Pumpe wieder zurück in ein 200-Liter-Fass, was dann entsprechend immer getauscht wird. Da sehen wir schon zu, dass wir unseren Beitrag dazu beitragen. Aber ein T-Shirt wird nie ein ökologisches Produkt werden.
Ja, stimmt schon. Und das hatte mich noch interessiert. Ich hatte mal gesehen, es gibt ja auch vegane Druckfarben, habe ich mich gefragt. Also, was ist denn sonst nicht veganes in Druckfarben drin?
Naja, es gibt halt diese typischen Wasserfarben. Es ist ja trotzdem vegan. Es ist ja trotzdem immer noch ein bisschen Erdöl mit drin. Und ich glaube, das ist aber auch in erster Linie die Pigmente. Ne? Also chemische Pigmente und
gibt also die Farben,
natürliche Pigmente. Die Farben genau.
Naja, okay.
Genau, die Farbpigmente.
Okay. Naja, okay. Jetzt bist du quasi ja, oder jetzt seid ihr Produzent, also ihr seid so vorgeschaltet, die Künstler verkaufen das. Wie sehr hast du denn da so Einblicke? Also im Prinzip ist es ja, also du kannst, also meines Erachtens kannst du da ja mal so ein bisschen drauf gucken, aber bist immer fein raus, weil du bist ja der Produzent. Also im Prinzip ist es ja nach wie vor so dieser Direktvertriebskanal, den die Künstler dann haben. Ne? Also entweder live oder im eigenen Shop.
Im eigenen Shop, genau.
Und dann hört es auch schon fast auf. Also dann gibt es vielleicht noch sowas wie EMP oder Empericon, aber dann ist auch Ende, ne?
Dann ist auch Ende, genau. Ja.
Und woran liegt das wohl? Also das, zum Beispiel Amazon versucht es ja auch immer wieder, oder auch irgendwo anders. Es geht irgendwie nie auf, ne? Also das ist ja eigentlich gut für die Künstler. Aber,
nee, so richtig geht's nicht auf. Also ich habe letztens gehört, was jetzt so diese typischen Amazon-Boxen, irgendwie CD mit T-Shirt. Da ist jetzt auch so eine Entwicklung, dass über die Künstlerseiten oder die Online-Shops direkt mehr läuft als über Amazon. Also irgendwie die Leute wollen da mehr Kontakt zum Künstler. Das ist tatsächlich so eine Tendenz.
Ja, ich denke, da spielt auch viel dann rein, dass mittlerweile immer mehr von diesen Shops bei der GfK melden und melden können.
Ja.
Und dadurch dieser Umweg über Amazon dann auch nicht mehr gemacht werden muss und man hat es natürlich dann auch weiter selber in der Hand.
Genau.
Okay. Und jetzt habe ich gesehen, also das wäre nämlich auch eine Frage, so T-Shirts, Rohware ist ja dann eigentlich für euch nochmal ein wichtiges Thema. Jetzt habe ich gesehen, 2016 habt ihr ein eigenes T-Shirt hergestellt. Willst du da was zu sagen?
Ja, also naja, wir hatten dann halt relativ viele Schnellschüsse und und wir ordern immer auftragsbezogen. Also ich meine, mittlerweile gibt es so viele Hersteller, so viele Styles mit so vielen Farben, dass sich keiner mehr selber irgendwie einen großartigen Lager irgendwie anschafft. Von dem her ordert man über einen Großhändler auftragsbezogen. Und bei uns musste es halt einfach öfters mal schnell gehen. So wirklich von heute auf morgen irgendwie 500 T-Shirts. Also haben wir uns entschlossen, wenigstens ein schwarzes und ein weißes Shirt selber irgendwie auf Lager zu legen, selbst produziert, wo wir genau wissen, wo es herkommt. Ne? Wir haben ja in der Türkei produzieren lassen, Einfluss auf die Produktion natürlich, Farben, Schnitt, ja. Die Farbe, die fürs Färben genutzt wird, und haben da versucht, wirklich so ökologisch zu arbeiten, wie es uns möglich ist. Und von dem her ist gut angenommen worden.
Gibt's das denn noch? Also macht ihr das weiter?
Wir werden, wenn es mal wieder richtig losgeht, werden wir ja auch wieder unser Shirt im Lager haben.
Ach krass. Ist das aufwendig, sowas herstellen zu lassen oder sowas zu bewerkstelligen?
Nee. Also mittlerweile, es gibt genug Agenten, die einen da unterstützen. Nee, ist eigentlich relativ einfach. Also wenn man sich mal wirklich auf den Schnitt geeinigt hat oder die Zusammenstellung des Stoffs. Also, wenn man weiß, was man will, geht's eigentlich.
Aber ich sage jetzt mal, Schnitt wie auch Bestandteil, ist ja jetzt kein Hexenwerk, würde ich mal behaupten. Das ist ja gerade bei T-Shirts alles relativ standardisiert.
Ja, einerseits schon, aber da ist trotzdem viel Bewegung drin. Mhm. Ne? Also ich meine, wir haben ja noch eine Außenstelle in Japan und da hat man vor einem Jahr schon gesehen, irgendwie so, dass die Japaner irgendwie richtig Bock hatten wieder auf diesen alten American Cut. Ne? Ja. Der typische Fruit of the Loom Schnitt, was jetzt aber auch schon seit einem halben Jahr hier angekommen ist.
Ne? Ja.
Und dann wollen die Leute wirklich einen American Cut und nicht mehr irgendwie so fitted oder...
Okay.
Also da ist schon ein bisschen Musik drin.
Vielleicht über Japan können wir ja gleich nochmal sprechen.
Ja.
Das würde mich tatsächlich nochmal interessieren, dieses selber T-Shirt machen. Aber das bedeutet, man geht zum Agenten oder wie auch immer und der, dann gibt es wahrscheinlich irgendwelche Fabriken, die für diverse Hersteller produzieren.
Für diverse, genau.
Die nähen dir dann dein Strict ST001.
Genau. Der ist relativ... Sie machen es einem relativ einfach. Also man schickt halt ein Schnittmuster hin, man kriegt Stoffmuster vorher, die man, ne, wo man sich aussuchen kann, ob das Schwarz mehr Rot, Blau Anteil hat, was auch immer. Und dann wird ein ganzer Sample-Satz hergestellt in allen Größen, je nachdem, XS bis XXL, 3XL, sofern der dann abgenickt ist. Was auch relativ schnell geht. Also ich glaube, so ein Sample warten wir maximal 2 Wochen.
Okay.
Dann wird der freigegeben und dann dauert es in der Regel noch 4 bis 5 Wochen.
Hm. Wahnsinn. Aber das ist ja dann auch eigentlich nicht nur wegen der Verfügbarkeit, sondern ich denke mir, für den Gewinn sozusagen, da holt man ja auch noch mal ein bisschen raus dann als Produzent. Ne?
Nee, eigentlich nicht.
Nee.
Dadurch, dass es in der Türkei produziert ist, das ist schon alles ein bisschen teurer als natürlich als China. Im Endeffekt kommt man aufs Gleiche hinaus, ob ich jetzt irgendein Bangladesch-T-Shirt aus beim Großhändler bestelle oder selber eine Produktion mache, was ja schon okay ist.
Okay. Aber wobei ich ja denke, so was so Marken angeht, du meintest eben, es wird relativ, die Palette geht so relativ weit auf. Also das sehe ich auch, dass ich das Gefühl habe, so zumindest so was so Styles angeht, gibt's immer mehr. Ne?
Ja.
Aber trotzdem denke ich immer wieder oder stelle ich immer wieder fest, am Ende gibt's ja irgendwie trotzdem nur so die gleichen 5 bis 10 Hersteller und dann ist aber auch Schluss. Also zumindest was die Rohware angeht. Ne?
Was die Rohware angeht, die sind aber echt ganz schön am Rotieren jedes Jahr von neuen Produkten, Seasonal Colors und so weiter und so fort. Ne? Dann müssen die Sachen, dann gibt's einen Forecast oder irgendwie sollen die Partner eine Idee abgeben, wie viel lassen wir produzieren davon, dass das Lager nicht leer läuft und da ist schon ordentlich was hinter. Und ich meine, da ist man mal relativ schnell auf 12 Millionen Teilen, ne? Wenn man jede Größe, jede Farbe und noch, keine Ahnung, 36 Styles, sind schon mal zusammen.
Richtig. Kannst du denn ungefähr abschätzen, wie viel von dem, was ihr bedruckt, T-Shirts sind? Wie viel Prozent?
Oh, gut, also ich meine, wir arbeiten ja irgendwie mit Herstellern, die eigentlich nur produzieren für Werbemittel, Merchandise. Dann gibt's halt natürlich auch Hersteller, die auch eher so in diese Fashion-Ecke sich positionieren. 90% wird bedruckt.
Ja. Also nur 90% T-Shirts bedruckt ihr?
Ja.
Oder, also die Frage war, wie viel von dem, was ihr bedruckt, sind T-Shirts?
90%.
Wahnsinn.
Ja, okay. Ja. Naja, es ist auch immer so eine Kostenfrage, ne? Ein T-Shirt ist so überschaubar vom Preis, kommt ein Hoodie oder eine Jacke dazu, ne? Das muss man schon ordentlich in die Vorfinanzierung gehen.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass gerade in dem Zuge, also man sieht das ja schon eigentlich so über, das wirst du ja sicherlich auch beobachten über die Jahre, dass so, dass das Ziel eigentlich für die Bands auch dann oft ist, den Merchandise noch breiter aufzustellen, ne? Man macht außergewöhnliche Sachen, man nimmt nochmal außergewöhnliche Styles rein und das dann gerade vielleicht das T-Shirt eben nicht mehr so angesagt ist.
Nee, doch, nee, es ist ein Dauerrenner. Ich meine, den Bands irgendwie, ich glaube, die haben es auch so teilweise satt, immer ein schwarzes T-Shirt zu machen und ja. Wir probieren mal Bordeaux-Rot.
Ja.
Ja. Aber das sind dann aber tatsächlich noch meistens die Ladenhüter. Ne? Wenn man so ein paar bisschen experimentell wird, dann wird das nicht so gerne angenommen.
So ein modisches Schwarz geht immer.
Ja, genau. Ja.
Kannst du denn Farbtrends schon erkennen? Jeweils immer? Gibt's sowas?
Damit beschäftigt. Ja, die gibt's tatsächlich. Mhm. Aber für mich immer schwer nachvollziehbar. Ich muss mich da dann immer verlassen auf meine Zulieferer. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie Anfang des Jahres zu dem Showcase fahre und dann, okay, jetzt dieses Jahr lila, wird für mich immer ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, bei uns ist es wirklich fast nur schwarz. Ja. Weiß hat ist stärker geworden die letzten Jahre tatsächlich.
Mhm. Ja. Aber jetzt nochmal so, jetzt bist du so ein bisschen abgekommen. Hast du nochmal einen Tipp, so was wird die Farbe nächstes Jahr?
Nee, ich weiß es nicht.
Ne?
Ich tippe auf ein Grau Melange.
Oh, so Sports Grey.
So Sports Grey, genau.
Ah, das ist, glaube ich, in letzter Zeit, also das wäre dann ein Comeback, oder?
Ja, das wäre ein Comeback. Genauso wie die Longsleeves ein Comeback haben. Ne? Also haben wir jahrelang gar nicht verkauft.
Mhm, stimmt.
Ja. So, was witzig ist, dass diese ganzen Baumwolltaschen, also gerade wir hatten ja eben diese Diskussion mit Nachhaltigkeit.
Ja.
Also bei uns zumindest sind die Baumwolltaschen ganz schön rückläufig.
Ja, ne? Also das merken wir auch, wenn wir mit Bands sprechen, diese klassische Baumwolltasche. Komm, dann legen wir noch eine Baumwolltasche rein, dann winken alle mal ab. Das ist sehr ehrlich. Aber da muss ich aber auch sagen, so bei mir zu Hause sozusagen gibt es so eine Schublade, da landen die dann immer und irgendwann denkt man sich so, ja gut, also mehr brauche ich jetzt auch nicht.
Nee, mehr braucht man nicht. Nee, das muss man dann irgendwie am Jahresende mal ein bisschen aussortieren.
So ist es, genau.
Okay. Allerdings Heiko Welch schon über 10, 12 Jahre. Ne?
Ja, das stimmt.
Das gibt's auch.
Ja. Gibt es denn andere Trends, die du dann erkennst, so was ein Produkt angeht?
Oh. Nee, nicht wirklich. Mhm. Absolut nicht. Also so ein Trend gar nicht. Also diese Boxengeschichte ist auch so ein bisschen langweilig mittlerweile.
Ja.
Da versucht man sich auch immer wieder neu zu erfinden. Eine Trauerflora oder eine Bibel mit drin oder ne? Nee,
okay.
Also ist auch echt immer so kurzweilig. Aber ich werde doch tatsächlich von Bands oft gefragt, ich brauche ein neues Produkt.
Ja.
Ne? Aber das ist wirklich, das ist so verschieden. Ne? Das ist wirklich so, ich meine, in Extremo, da kann man auch ein Trinkhorn verkaufen. Mhm. Geht bei der Tokotronic natürlich nicht. Mhm. Ne? Also das ist so ein bisschen noch vom Künstler. Okay.
Aber das ist jetzt nochmal ein guter Punkt. Das heißt, wenn jetzt eine Band, also ich hatte jetzt ein paar genannt, wenn die jetzt Merchandise haben wollen, suchen wollen. Das heißt, sie kommen zu dir und du kannst sie dann eigentlich auch entsprechend beraten. Oder ihr.
Genau. Genau. Also, dann sitzen wir meistens so 2-3 Stündchen zusammen und die guckt sich erstmal die Textilien an. Was brauchen wir noch? Viel können wir natürlich auch bei uns machen. Für alle anderen Geschichten wie Lasern und Sticken, Konfektionierung, Relabeling, drum und dran, haben wir halt auch Partner.
Okay.
Ne? Also oder euch schon Feuerzeuge und so, also diese typischen Werbeartikel, die auch immer besser oder Tassen und so ein Zeug. Ne?
Mhm.
Ist nicht unser Ding, können wir auch, glaube ich, nicht so gut, von dem her sollen sie machen,
die es gerne machen. Den Textildruck, ne?
Ja, das ist schon unser Ding.
Aber gibt's denn nicht auch mal, also, wie geht's weiter? Also, ich denke dann auch so, gibt's denn nicht mal auch Ideen, das Geschäft dann quasi so ein bisschen auszuweiten und vielleicht dann auch mal in solche Richtungen zu gehen? Wäre ja eigentlich einfach. Also,
das wäre eigentlich so, einfach, ja.
Ich weiß nicht, kennst du Awesome Merchandise aus UK?
Nee.
Das ist okay. Das ist zum Beispiel ganz interessant, dass so ein ganz hipper, so modern gemachter, quasi so universeller Merch-Anbieter, so die kommen aus UK, aus Leeds, die sind angefangen mit Buttons.
Ja.
Und wenn du da auf die Seite gehst, da findest du mittlerweile alles. Also die sagen selber, die haben irgendwie knapp 1000 Produkte. Die haben dann, glaube ich, einfach angefangen mit Text, auch mit Siebdruck und dann kannst du aber Notizbücher und also Druck, also so Papierdruck Sachen bestellen. Du kannst dann aber auch Flaschenöffner und so weiter. Also die machen irgendwie ganz viel, aber das ist quasi so dieser, wie sagt man, One-Stop, also gehst hin und suchst dir einfach so alles aus, hast deine Ideen.
Ja, ich meine, wir bieten es ja mit an, ne? Wir produzieren es bloß nicht selber.
Okay.
Ne? Nee, klar, also ich meine, wir lassen auch irgendwie für Bands Badehandtücher produzieren oder irgendwelche Blechboxen oder Memory-Spiele, Kartenspiele. Ne? Wir machen es bloß nicht bei uns im Haus.
Okay.
Oder teilweise gehen wir einfach in den Kontakt weiter.
Ja.
Was sollen wir uns jetzt noch dazwischen schalten?
Ja.
Nee, da gehen wir sehr offen mit um.
Okay. Okay.
Und tatsächlich habe ich auch noch nichts gefunden, wo ich sonst noch Bock hätte.
Okay. Also einmal Textildruck, immer Textildruck. So obwohl man kann ja auch, also, aber es läge doch eigentlich nahe, zum Beispiel, oder ich weiß nicht, ob ihr das macht, also so da zumindest Papier dann zu bedrucken oder Pappe oder so.
Da haben wir nicht wirklich die richtigen Maschinen für, so zumindest nicht in großen Auflagen. Was wir tatsächlich schon öfters gemacht haben, so hunderte Auflagen durchnummeriert, irgendwie so Cover-Poster, Siebdruckposter, noch vom Künstler unterschrieben. Das machen wir dann schon.
Ah ja, okay.
Nebenbei, wenn es gewünscht ist.
Abends.
Abends.
Ja, okay. So wie früher.
Ja, genau.
Jetzt haben wir gerade über Rohwaren gesprochen und Verfügbarkeiten und so weiter. Jetzt würde mich tatsächlich auch brennend interessieren. Jetzt bist du ja auch wieder ganz dicht dran. Wir kommen ja nicht drum herum, über Corona zu sprechen.
Ja.
Wie ist denn gerade die Situation bei den Rohwaren? Überall wird alles verknappt. Also ich kann mir vorstellen, dass es im Textilbereich ja auch schwierig sein könnte, oder?
Naja, man schlittert so vom einen Problem ins nächste, ne? Also die Auftragslage, die überschaubar ist. Und interessanterweise, wenn wir Jobs reinkriegen, müssen wir die momentan noch schneller abarbeiten als sonst.
Ja.
Also sind wir müssen es momentan irgendwie binnen ein paar Tagen realisieren.
Weil die Kunden das so brauchen.
Die brauchen es irgendwie alles ganz, ganz schnell. Und da stehen wir genau vor dem nächsten Problem, weil wenn wir dann irgendwie die Rohware ordern, ist es nicht lieferbar. Weil die Lager sind leer, die Textilien sind unterwegs auf irgendein Schiff, irgendein Transportweg. Von dem her investieren wir gerade sehr, sehr viel Zeit, den Kunden Alternativtextilien anzubieten, je nach Verfügbarkeit. Ja.
Aber das nimmst du auch schon wahr, also dass es gerade immer schwieriger wird.
Absolut, also wir stehen da schon im engen Kontakt mit unseren Produzenten, die auch natürlich auf uns zukommen und fragen, was könnt ihr euch das vorstellen und bla und was könnt ihr euch überhaupt vorstellen zu kaufen nächstes Jahr, wenn es mal wieder losgeht, dass wir, die sind ja schon bestrebt, irgendwie Informationen zu sammeln und von vornherein schon zu schauen, dass sie die Sachen produzieren und auch lagernd haben, damit wir alle nicht in Lieferengpässe kommen.
Ja, okay. Das heißt aber, wenn ich jetzt irgendwie noch ein schwarzes T-Shirt bedrucken lassen möchte, sagst du, alles noch möglich oder ist schon auch zum Teil nicht so einfach?
Wie gesagt, also manchmal muss man eine Alternative bieten am Shirt. Ja. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich brauche das Shirt übermorgen, dann kann es unter Umständen schwierig werden.
Ja, okay. Aber es ist sicherlich dann auch schon so, ich denke, die Prognose wird auch bei euch zutreffen, dass man schon erwarten muss, aufgrund dieser logistischen Schwierigkeiten oder auch der Verknappung generell, dass es auch weiterhin zu einer Verteuerung von Rohwaren kommen wird. Ne?
Also bei uns ist sie dieses Jahr schon ordentlich durchgeschlagen. Ja. Also ich glaube, jetzt im diesen Monat stehen bei mehreren Herstellern die dritte Preiserhöhung an. Die Farben, allen drum und dran, die Rohstoffe sind alle so teuer geworden. Also es, wir reden hier vor Corona wahrscheinlich so um zwischen 15% Aufschlag mittlerweile.
Und Farben? Wenn du sagst, es ist ja PVC drin, das ist ja gerade beim Vinyl, beim Schallplatten auch ein Riesenthema, dass die Probleme haben mit
dem Material. Ja, also ich order gerade natürlich nicht so viel Farben wie vor Corona. Aber auch da, also die Speditionen brauchen länger. Mhm. Und und es ist halt auch wie bei den Textilien nicht alles lagernd.
Ja.
Man muss halt früh genug bestellen.
Aber wenn ich das
ist das Geheimnis.
Ja, genau. Wenn ich das jetzt so raushöre, zumindest dein Geschäft, euer Geschäft, ist schon auch sehr stark live abhängig, ne?
Ja, total. Mhm. Also ich finde es auch super interessant. Also ich meine, man, also im laufenden Prozess macht man sich Gedanken und aber jetzt so voll veränderte Tatsachen gestellt zu werden, ist schon interessant, weil auch dieses Verhältnis zwischen Online-Shop und Live-Geschäft, ne, hätte ich früher mal so 60-40, 60% live und 40% Online-Shop getippt. Allerdings ist es tatsächlich eher so 80-20.
80 live.
80 live, genau. Mhm. Ich meine, es hängt natürlich aber auch mit dieser ganzen, also wir machen ein Album, wir gehen auf Tour, wir promoten das, wir verkaufen live und dann kommt der Online-Shop. Ne? Ja. Und diese Kette funktioniert halt gerade momentan nicht so richtig, weil einfach nie aktiv beworben werden kann im Live-Geschäft.
Ja.
Okay.
Wer sind so deine bekanntesten Kunden oder bekanntesten Bands, für die du produzierst?
Oh, naja, du hast ja eigentlich schon genannt.
Ja.
Ne? Und da kommen noch, Ray Garvey, Patti Smith, Battles, Sonic Youth, haben wir alles schon gemacht.
Kannst du denn, wenn so Rammstein, wenn die mal auf eine Tour gehen, kann man da irgendwie, kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern, wie viele Kartons die so brauchen?
Da bin ich den Kunden, glaube ich, los.
Okay. Na gut, aber ich denke, da wird schon so ein LKW mitfahren.
Ja. Da geht einiges.
Okay.
Ja, das ist schon, ich meine, kann sich ja ungefähr so hochrechnen. Also, ich glaube, bei der letzten Stadion-Tour USA, ich glaube, da war, ich weiß nicht, aber ich würde mal tippen, so 5-6 Merchandise-Stände im Stadion.
Ja. Aber produzierst du dann auch weltweit, wenn du sagst jetzt USA? Also, wenn die in den USA spielen, dann druckst du die Sachen in Berlin.
Genau.
Und dann ist es nicht günstiger oder besser für die, das in den USA drucken zu lassen. Dann wird das alles mit rübergenommen.
Ist wahrscheinlich günstiger, ja. Aber ich glaube, sie wollen es halt einfach hier machen.
Ja, das spricht ja für dich.
Ja,
also
ja,
das ist ja super.
Naja, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das mit Strict was zu tun hat, aber ich glaube irgendwie, dass in dem Bereich, es wird halt auch immer irgendeine Druckerei in USA, ein Bootleg und ich glaube, das kommt eher aus der Richtung.
Aber ich glaube, da wo ihr jetzt sitzt, da in was ist, Pankower Park, glaube ich. Seid ihr so alle in unmittelbarer Nachbarschaft da, oder?
Was für ein Zufall.
Ja, was für ein Zufall, ne? Es scheint eine sehr illustre Gegend sein für die Musik.
Absolut.
Ne?
Naja, ich glaube, also keine Ahnung. Also es gibt, glaube ich, nicht so viele Hotspots im professionellen Musikbereich wie im Pankow Park. Man hat irgendwie die Rock Coaches, Nightliner Service, Blackbox Music sitzt hier. Pixway, die irgendwie so Visuals machen, also alles, was so im professionellen Musikbereich ist, ist hier schon ansässig.
Okay.
da waren wir eigentlich so das letzte Glied, was dazugekommen ist und hat die ganze Sache eigentlich rund gemacht.
Da muss man nur noch die Kartons quasi in die nächste
in den Nightliner schmeißen und los geht's.
Sehr gut. Sag mal, du hast sie eben schon angesprochen und das interessiert mich natürlich brennend. Wenn eine Band wie Rammstein jetzt sagt, naja, also die Sache für die USA, die können wir auch in Berlin drucken. So, warum kommst du dann auf den Trichter und eröffnest in Tokio noch eine zweite Druckerei?
Naja, also Japan ist anders, definitiv. Und ich bin sehr viel in Japan. Ein früherer Mitarbeiter von mir ist mit einer Japanerin verheiratet, die auch wiederum in der Musikbranche tätig ist. Und so kam es eine zum anderen.
Warum bist du viel in Japan? Also aus privaten Gründen? Oder?
Aus privaten Gründen tatsächlich. Mhm. So fing es an, ja. Hab meinen Freund besucht. Wir haben viel Zeit verbracht und dann überlegt. Er hat einen Second-Hand-Job gearbeitet, hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Und ich meine, Japan ist der größte, also zweitgrößte Musikmarkt nach den USA. Und ja, also ein Versuch war es wert. Oder ist es wert?
Aber das klingt jetzt so ganz lässig, ne? Aber stell mir schon ziemlich schwierig vor.
Ich hab gute, viele Leute vor Ort, die mich da unterstützen. Die autark arbeiten können und nee, das funktioniert wunderbar. Außer, dass wir natürlich, wir hatten, also A, ist es sehr schwer, eine Immobilie zu finden in Japan. Mussten Abstriche machen mit dem Strom. Wir hatten viel zu wenig Strom, also mussten wir uns noch eine extra Leitung legen lassen für unsere Trockner. Und als dann endlich die zweite, lang ersehnte Stromleitung kam der Lockdown gleich mit. Ah, ja. Also bisher hatten wir noch nicht so richtig.
Verstehe. Aber du machst das schon für den japanischen Markt und jetzt gar nicht unbedingt so?
Ausschließlich. Okay. Also es geplant ist halt schon, wenn Bands von uns oder deutsche Bands, die wir hier irgendwie auch begleiten, ein Tourgeschäft mal irgendwie auf eine Japan-Tour gehen, dann machen wir natürlich den deutschen S für die. Aber ansonsten ist es rein für den japanischen Markt, Festivals, viele Comic-Geschichten, Nintendo und so eine Sache machen wir halt.
Und du sagst aber auch, Trends kann man dann aus Japan vielleicht eher ableiten?
Irgendwie sind sie ein bisschen schneller als wir. Ja, tatsächlich. Also ich habe das nie so bewusst wahrgenommen, aber wenn man mal drüben ist und sieht was und dann, man muss es jetzt noch nicht großartig wahrnehmen, aber dann so nach einem halben Jahr wieder in Berlin merkst du, aha, hast du schon mal gesehen, vor ungefähr 6 Monaten in Tokio.
Ja. Aber trotz allem, wenn du dir das anguckst in Japan, werden da auch 90% schwarze Bandshirts gedruckt?
Nee, die haben tatsächlich ein bisschen mehr Mut zur Farbe.
Okay.
Und auch nicht so viel XXL.
Ja, okay.
Ja, wobei man immer denkt, na, die sind so klein, die sind ja auch nicht viel kleiner als wir. Größe her.
Okay. Was ist denn die größte Herausforderung, wenn man in Japan dann so ein Unternehmen starten will?
Oh, also wenn man denkt, dass die bürokratischen Hürden in Deutschland schon hoch sind, dann wird man da eines Besseren belehrt.
Ist das so?
Es ist tatsächlich so. Es gibt ein paar Organisationen, die heißt JETRO, die sitzen weltweit und unterstützen ausländische Firmen den Einstieg nach Japan und hat aber auch seinen Grund. Das Steuersystem ist ein bisschen simpler gehalten, auch Arbeitsrecht beziehungsweise Sozialversicherungsgesetz ist ein bisschen einfacher, aber die Bürokratie an sich ist sehr aufwendig. Mhm. Ja.
Wie groß ist die Firma da in Japan jetzt?
Naja, da fangen wir genauso an, wie wir hier auch angefangen haben, mit einer Maschine, aber allerdings nicht mit dem Handtrager, schon wirklich mit dem Vollautomaten. Ja. Was haben wir da? 300 Quadratmeter. Hm. Ja, eine Maschine. Und momentan tatsächlich auch nur 3 Angestellte.
Ja, okay.
Die alles machen müssen gerade.
Ja, Und ne, wir hatten gesagt, Corona hat es natürlich dann, hat euch natürlich dann auch erwischt. Also, aber wie ist jetzt gerade so die Prognose? Wie geht es für euch dann weiter? Also könntet ihr das jetzt so ein bisschen abfangen? Also seht ihr, dass es aufwärts geht in eurem Geschäft?
Nee, nicht so. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt so ein gewisses Grundrauschen, aber es ist alles immer noch so eine große Verunsicherung. Mhm. Ne? Also ich meine, jetzt haben wir am Wochenende wieder die Clubs aufgemacht, irgendwie mit 2G und. Mhm. Keiner traut sich so richtig und ich glaube, da müssen wir noch ein paar Wochen abwarten. Mhm. Ich persönlich, für mich, habe dieses Jahr abgeschrieben.
Ja.
Also ich glaube nicht mehr, dass hier groß was passiert. Ich meine, in dem Rahmen, wo wir auch arbeiten, Großveranstaltungen, ne, da wird auch dieses Jahr nichts mehr. Also wir fokussieren uns jetzt aufs Open Air nächstes Jahr. Und ja, dann geht's hoffentlich los wieder. Mhm. Und ich glaube, dann wird's anstrengend. Also ich glaube, wir wollen alle auf Tour und alle schnell wieder T-Shirts und ja, das wird spannend. Hm. Ich freue mich sehr darauf.
Aber ist das so, da muss ich ja nochmal so ein bisschen nachhaken. Ich hatte eben schon gefragt, wegen den eigenen T-Shirts, die ihr hergestellt habt oder ob ihr auch nochmal andere Dinge quasi anbieten wollt. Also gibt es ja für dich noch so bestimmte Themen oder Richtungen, wo du denkst, so da könnte man das Geschäft noch ausbauen? Also zum Beispiel könnte man ja auch, weiß ich nicht, wenn man selber quasi Produzent ist, könnte man ja selber auch Dinge herstellen und verkaufen oder auch Online-Shops für Bands machen oder, ne?
Ja, also das wie gesagt, ich kann nämlich da, also wo ich tatsächlich drüber nachgedacht hatte, ich glaube, ich habe es dann auch mal in einem Bericht von dir gelesen, die Knappheit der Rohstoffe für die Vinylproduktion.
Ja.
Ich meine, wir arbeiten nicht nur direkt für die Künstler, sondern auch für viele Labels, kleinere Labels, und wir haben dann tatsächlich mal kurz überlegt, uns, keine Ahnung, so 50 Tape-Decks zu kaufen und irgendwie ein Tape-Kopierwerk
in
irgendeine Ecke zu bauen.
Ja.
Ich meine, es ist mit Sicherheit auch ein Trend, ey, der sich jetzt auch irgendwie, also ich meine, England war super irgendwie in dem Bereich, ist jetzt natürlich durch den Brexit auch ein bisschen schwierig geworden. Hier hast du teilweise auch ganz schön lange Wartezeiten. Deswegen fand ich die Idee gar nicht so schlecht. Mhm. Ne? Und ich glaube, Kassetten umdrehen und so Knopf drücken kann ich ganz gut.
So unterscheiden sie nicht mehr viel vom Siebdrucken wahrscheinlich.
Ja. Ja, ja. Ja, aber ich meine,
Hauptsache,
ich weiß nicht, ob es ein Rad ist, genau, aber ich weiß noch nicht, wie lange der Trend anhält, aber ich würde mal so aus dem Bauch her, würde ich dem schon so 3-4 Jahre geben. Mhm.
Ja. Okay.
Und ist aber
auch naja, so aber mal gucken, wie es dann auch so weitergeht, wie du sagst, ne, wenn dann alle los wollen und wieder Merch brauchen, also.
Ja, ja. Naja, das ist halt das Ding, ne? Man macht sich halt viele Gedanken, was kann man noch machen und ist ja auch, macht ja auch Sinn.
Also, ja, also aber für mein,
wenn es wieder losgeht, ist es alle ganz schnell wieder vergessen.
Also für mein also ich bin jetzt nur jemand, der so quasi von außen auf diese ganze Branche drauf sieht. Also ich sehe es fast schon beim Merchandise ähnlich wie beim Vinyl. Ich habe immer das Gefühl, Bands bauen ihre Merch-Sachen weiter aus. Merch läuft generell eigentlich immer gut. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, es gibt einen unglaublichen Haufen an Siebdruckfirmen. Mit dem hätte ich gedacht, so die Branche ist eigentlich so ganz gut konsolidiert auch, ne?
Nee, also es gibt schon eine Menge.
Ja?
Ja, es gibt echt verdammt viele. Ich meine, von den ganz Großen, da hält sich's wirklich in Grenzen. Das wäre noch immer weniger. Also ich glaube, was jetzt die Krise so mit sich gebracht hat, ist, dass ganz viele kleine verschwunden sind. Mhm. Ja? Und ein paar ganz große. Mhm. Ja. Und die so mittendrin sind, ich glaube, ja, die werden es machen dann. Ne? Mhm. Die werden sich dann.
Seid ihr schon eine große?
Nee, also ich glaube, Berlin, aber es ist ich glaube, einfach dem geschuldet, dass die Mieten hier so hoch sind. Mhm. Die ganzen Großen sind natürlich weggezogen.
Ja.
Von dem hier sind wir vom Maschinenpark her gerade momentan die Größten, aber
das
ist aber auch nur anhand der Druckmaschinen.
Okay. Aber wie siehst du das? Also, meine Wahrnehmung ist ja wichtig. Ich meine, du hast ja jetzt die Erfahrung von diesen vielen Jahren. Ich habe so wirklich das Gefühl, jetzt auch mittelgroße Bands oder dann letztendlich auch die großen Bands, die Produktpalette ist ja unfassbar riesig geworden. Also, wenn man sich früher dann darauf beschränkt hat, dass da irgendwie ein Dutzend T-Shirts hängen und man die verkauft und alles ist gut, ist es jetzt teilweise so, dass man diese Merch-Tische sieht und irgendwie denkt so, wow, ey, das sind ja irgendwie 50 Motive.
Ja, das ist, also, ich meine, irgendwie da hängen, wie du schon sagst, teilweise 20 Motive, es braucht kein Mensch, ey. Und ich meine, aber trotz allem, du suchst dir dein T-Shirt aus und dann trägst du halt auch. Ich weiß nicht, wie oft du da irgendwie den Flaschenöffner benutzt, irgendwie von deiner Lieblingsband, je nachdem. Keine Ahnung. Und es ist echt so seltsame Wege gegangen, dass wirklich Künstler natürlich auch versuchen, irgendwie jetzt auf einen anderen Weg Geld zu verdienen. Ja. Oder teilweise fangen die jetzt an mit Comics.
Ne? Das ist eine Frechheit.
aber so trotzdem wird es dann trotzdem irgendwann beworben, das Comic mit einem T-Shirt.
Ja, genau, richtig. Ja.
So schließt sich der Kreis.
Ja, so ist es. Du bist ja gut im Thema. Stichwort, also das ist ja, glaube ich, so ein wie sagt man, nicht Reizthema, aber ein stetes Diskussionsthema. Deine Meinung zu Girlies?
Girlies?
Macht da eigentlich kaum noch einer, oder? Weil man sich damit, also was so schwierig ist.
Ja, aber wird auch wiederkommen, ne?
Ja?
Also wird ja den Trend, der Trend war mal kurzweilig, American Apparel und so, einfach zum Girl-T-Shirt.
Ja.
Ne? Aber wenn ich mir so die Produktpaletten von Stanley und Stella oder so angucke, natürlich, also ich habe jetzt auf der Straße schon wieder ein paar bauchfreie Girlies gesehen. Ne?
Ja, stimmt.
Ja, also irgendwie kommt das alles wieder.
Okay.
Ob man es gut findet oder nicht.
Verstehe.
Nee, aber gerade in dem Frauenbereich, ey, ich meine, wenn du für Männer irgendwie 50 Styles hast, dann hast du für Frauen irgendwie fast das Doppelte. Und die sind da auch natürlich entsprechend qualitätsbewusster und stylebewusster und trauen sich auch mal ein paar andere Farben zu.
Ja, richtig. Oh. Dann gucken wir mal, was nächstes Jahr dann für Farben noch so kommen.
Ja, da müssen wir noch ein Update machen. Ja.
Richtig. Okay, cool. Also, was machst du denn jetzt? 15 Jahre? Also, feiert ihr dann noch? Oder könnt ihr noch feiern? Oder ist es noch...
Naja, die Feier haben wir hinter uns. Die war im August. Und wir sind halt immer noch irgendwie in der Pandemie. Ne? Also so die anderen Jubiläumspartys haben wir irgendwie immer mit Kunden, Freunden zusammen gefeiert. Das war jetzt wirklich nur firmenintern. Im kleinen Kreise. Grill angeschmissen.
Ja.
Und los ging's.
Okay. Naja, gut.
Eine dicke Torte gab's.
Das ist mal wichtig. Herrlich. Mal gucken. Also ich drücke dir und euch und uns allen eigentlich die Daumen, dass es dann irgendwie voll abgeht, spätestens im nächsten Jahr, dass die Druckmaschinen wieder ordentlich rattern.
Ja, davon bin ich überzeugt.
Und gibt es denn sonst noch Zukunftspläne? Also wenn du schon was in Tokio aufmachst, gibt es dann demnächst auch noch irgendwo anders?
Nee, das reicht dann auch.
Ja.
Also irgendwie das ganze Hin und Her. Also ich darf ja nicht mal gerade nach Japan. Ne? Es ist ein Reisestopp seit Anfang letzten Jahres, seit März letzten Jahres, da war ich auch zum letzten Mal da. Und ja, erstmal will ich da viel Zeit verbringen, wenn ich wieder reisen darf. Und und dann einfach mal wieder hier den Laden laufen lassen.
Ja.
Aber die Ideen gehen ja nicht aus. Irgendwas wird schon noch um die Ecke kommen.
Hast du denn noch was in der Schublade?
Naja, bis, also erstmal nicht. Also wie soll ich eben, da arbeite ich noch dran.
Ja,
verstehe. Aber okay. Auch das ist nicht einfach, gerade irgendwie so an Tapes ranzukommen. Ne? Also es stellt ja kaum noch einer her.
Ja, das stimmt.
Ja,
ja, richtig.
Ne? Außer irgendwie viel geliebten Tascams. Ne?
Mhm. Kannst du ja nicht, vielleicht in Japan ja dann, dass du es importierst. Hast du da mal gecheckt?
Da noch nicht gecheckt. Ja. Da habe ich aber schon mal probiert mit Presswerken. Da gibt's ja so eine Menge Presswerke. Also tatsächlich schon irgendwie Anfragen von Labels. Und das haben wir auch schon gemacht, Japan-Pressungen irgendwie zu organisieren.
Für CD oder Vinyl?
Vinyl. Ausschließlich Vinyl.
Okay.
Ja. Da haben wir ein paar.
Ja, das ist ja nochmal ganz interessant.
Interessante Kontakte.
Haben die gleichen Rohstoffprobleme gerade? Weißt du das?
Wahrscheinlich schon, die sahen es einem bloß nicht.
Verstehe. Okay. Ja, das ist ja nochmal ganz interessante Info.
Ja, ich denke, die Probleme werden sie auch haben. Aber trotz allem sind die Lieferzeiten nicht so lang wie hier in Europa.
Genau. Ja, genau, richtig.
Also mein Nachbar, der dealt mit, also in Japan, mein Nachbar, der dealt mit ausschließlich mit Vinylpressung, Japanpressung, schickt einmal im Monat einen Container hier nach Deutschland, vertreibt die hier online. So, irgendwie scheint diese Quelle auch nicht zu versiegen.
Okay. Ja.
Und über den Kontakt, ne, bringen wir dann natürlich auch diese Japan-Pressung hier nach Deutschland.
Okay, das ist nochmal ganz interessant.
Ja, ja, so ein paar Sachen laufen, so ein paar Nebenschauplätze haben wir dann doch noch.
Ja, okay. Ja, cool, ey, dann danke ich recht herzlich für diese Einblicke in Merchandise, in Textil.
Gerne, gerne.
Das ist ja auch wirklich mal was Neues hier und cool zu erfahren. Ich drücke dir und euch die Daumen, also das ist dann wieder ordentlich losrattert. Und wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, kann ich hoffentlich auch mal wieder bei euch vorbeischauen.
Ja, bitte, bitte.
Mir das anschauen.
Bitte, ja. Na, genau. Wir schaffen das, ne?
Alles klar. Dann machen wir gut, ne?
Alles klar.
Ciao, ciao.
Tschüss. Bis da.
Wer sich jetzt mehr für das Thema Merchandise interessiert, dem empfehle ich Folge 57 vom Redfield Podcast mit Carsten Ehlich von den Merch Cowboys sowie Folge 30 mit Martin Böttcher von Impericon. Und wenn euch der Redfield-Podcast so gut gefällt, und das muss er ja, du hörst ja jetzt hier bis zum Ende, dann lasst doch bitte eine Review bei Apple Podcast da. So wie Lizzie Rix, die schreibt, toller Podcast, die Themen bzw. Gäste sind immer super spannend und man kann sehr viel mitnehmen. Weiter so. Vielen, vielen Dank. Natürlich machen wir gerne weiter so. Nächsten Sonntag um 9 Uhr kommt der nächste Podcast. Danke fürs Zuhören und auch ein Dankeschön an unsere Podcast-Partner Antelope Audio und Ticketmaster für ihre Unterstützung. Vielen herzlichen Dank, macht's gut, habt noch ein paar schöne Tage. Ciao.